möchte gerne uns einladen, das bis jetzt von Ralf Gesagte, diese guten Gedanken, die uns zum Gottesdienst einladen, vom Alltag abholen und ein Stückchen so auf das Wort der Predigt überleiten, zusammenzufassen. Indem wir miteinander aufstehen, ein bisschen Platz nebeneinander schaffen und ein ganz Menschgebet sprechen mit ein bisschen Bewegungen. Lasst uns bitte aufstehen, wir werden noch lange sitzen dürfen. Dieses Gebet beten wir immer wieder mit Kindern und Eltern bei unserem Indoor-Spielplatz zum Abschluss. Ihr schaut einfach zu mir hin. Da und hier ist Gott bei mir. Heute und morgen wird Gott für mich sorgen. Nochmal. Da und hier ist Gott bei mir. Heute und morgen wird Gott für mich sorgen. Amen. Wir dürfen wieder Platz nehmen. Ich möchte gerne heute weiter über das Thema Heiliger Geist, sein Wesen, sein Wirken, seine Rolle für unser Leben sprechen und das mit einem Text tun, in dem der Heilige Geist erstmal gar nicht so richtig vorkommt. Aber von dem, wie die Argumentation in diesem Text ausfällt, wird klar, dass es auf diesen Heiligen Geist ankommt. Und damit werde ich diese Predigtreihe von über den Heiligen Geist abschließen. Ich lese uns den Text aus dem 9. Kapitel vom Lukas-Evangelium, Verse 51 bis 56 vor. Als die Zeit näher kam, dass Jesus wieder zu Gott zurückkehren sollte, brach er fest entschlossen nach Jerusalem auf. Unterwegs schickte er Boten aus. Diese kamen in ein Dorf voraus in Samarien und wollten dort für eine Unterkunft für ihn sorgen. Aber weil Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war, weigerten sich die Bewohner des Dorfes, ihn aufzunehmen. Als seine Jünger Jakobus und Johannes das hörten, sagten sie: Herr, das brauchst du dir nicht gefallen lassen. Sollen wir befehlen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie vernichtet? Jesus drehte sich zu ihnen und wies sie scharf zurecht. Dann gingen sie in ein anderes Dorf. Wie gut, dass Jesus auf diesen Vorschlag eingegangen ist. Wie wäre die Geschichte ausgegangen, wenn Jesus gesagt hätte: Jo, mach das. Wie sie uns, so wie ihnen. Konsequent. Jesus ist ein anderer. Und indem er als ein anderer auftritt, haben die Jünger in ihm eine Orientierungshilfe, um eben auch selber anders zu sein und anders zu handeln. Denn es geht bei Jesus um das Reich Gottes, das Gott jetzt in diese Welt einführt. Und Jesus leitet dieses Reich Gottes ein, durch seine Worte, durch sein Verhalten. Wir sind hier in der Friedenskirche im 21. Jahrhundert Menschen verschiedener Herkunft, verschiedener Prägung, verschiedener Geschlechter, verschiedener Glaubenserfahrungen. Wir kommen Sonntag für Sonntag in diese Kirche, sitzen in den Reihen und sehen im Großen und Ganzen regelmäßig dieses Kreuz vor uns. Jesus war damals mit den Jüngern, auf ihn schauten sie, auf ihn hörten sie. Sie suchten ihn zu verstehen und ihn nachzuahmen. Sie kommen, um das Reich Gottes zu bauen. Und es ist ja klar, es geht nur mit ihm, wenn man das weiterführen möchte. Er ist die Orientierungshilfe. Sie hatten ihn bei sich, schauten auf ihn, hörten auf ihn. Das tun wir auch jeden Sonntag. Wir sitzen in den Reihen, haben dieses Kreuz vor Augen als deutliches Zeichen auf Jesus, dass er in diese Welt gekommen ist und dass er in diese Welt neue Akzente gesetzt hat, die Welt überwunden und die neue Welt Gottes in Gang gebracht. Und wir hören auf ihn. Wir lesen seine Worte aus der Bibel. Wir beten zu ihm. Wir haben Gemeinschaft mit ihm. Aber leibhaftig ist er bei uns nicht. Obwohl wir das Kreuz sehen, obwohl wir die Worte hören, obwohl wir zu ihm beten, er ist leibhaftig nicht bei uns. Und dennoch betont er, und das wissen wir und halten in unserem Bekenntnis fest und auch in unserer Erfahrung, er ist unter uns. Er baut seinen Tempel durch seinen Geist. Ohne seinen Geist wären wir hier völlig ausgeliefert. Es würde nichts gehen. Er ist leibhaftig nicht da. Wie würde es in dieser Geschichte ausgehen, wenn Jesus nicht einschreiten würde als Orientierungshilfe für das Handeln, für das Denken, für das Vorgehen? Genauso wie das in der sonstigen Gesellschaft zugeht, würde ich behaupten. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wie du mir, so ich dir. Und da gibt es viel Tod und Mordschlag, Angst und Konfrontation. So würde es hier genauso ausgehen. Konsequent. Was man verdient hat, das bekommt man. So geht man miteinander in der Partnerschaft, in der Ehe. So geht man mit den Kindern um. So gehen auch die Kinder mit Eltern um, wenn nicht schon Kleinalter, sondern später. Es wird alles nachgetragen und abgerechnet und bezahlt. Und die Gruppen, die Parteien in unserer Gesellschaft machen ebenso. Ja, sie machen sogar das vor. Selbst im Parlament, wenn man sich die Bundestagsdebatten anhört, wie die Parteien auftreten, wie sie zueinander sitzen, wie miteinander umgehen, und auf unserer Arbeitsstelle und woanders ist es ebenso auch. Diese Geschichte würde genauso ausgehen, nur noch ein bisschen dramatischer, brachialer. Feuer und Schwefel vom Himmel herab und das im Namen Gottes, voller Überzeugung, die haben es verdient. Ja, man kann sogar Gott so nachahmen. Gott hat einmal die Welt überflutet, als Konsequenz für das, was Menschen verdient haben. Und Sodom und Gomorra ist eben unter Feuer und Scheffel restlos verbrannt. Da kann man Gott gut nachmachen. Gerade wenn man sagt, ich bin im Vollbesitz der Wahrheit und der Liebe Gottes. Er liebt mich und ich habe ihn erkannt als das Volk oder als die Gruppe oder als der Prophet oder der Mensch. Gott sei Dank, es gibt diesen Jesus in diesem Geflecht von dem, was richtig ist und was falsch ist. Gerade in dem Geflecht, was religiös richtig und falsch ist. Denn gerade die meisten Konflikte in dieser Welt sind religiös bedingt, weil jeder meint, die Wahrheit zu haben und den liebenden Gott für sich beanspruchen zu dürfen. Die anderen, egal wie ihre Frömmigkeit ausfällt, nein. Und bis heute suchen sich nicht wenige Religionen richtig auszulöschen. Und dazu gehörte auch eine Zeit lang das Christentum. Stichwort Kreuzzüge und so weiter. Wie gut, dass es diesen Jesus gab. als Orientierungshilfe. Und wie gut, dass es ihn bis heute gibt, durch den Heiligen Geist unter uns, in uns und unter uns und damit auch in dieser Welt. Ohne wäre es wirklich nur Mord und Totschlag und wahrscheinlich diese Erde würde nicht mehr existieren. Ich habe euch diesen Text vorgelesen mit dem Hinweis, dass es hier erstmal um den Heiligen Geist gar nicht geht. Man kann von den Gedanken her, von der Logik des Textes, die Notwendigkeit des Heiligen Geistes ableiten. Nun, die Bibel ist entstanden nicht so, dass sie vom Himmel heruntergefallen ist und plötzlich haben die Menschen die Schriften in der Hand und sagen so, das ist das Wort Gottes, das lesen wir jetzt und danach leben wir. Gut ist es. Die Bibel ist entstanden durch die Inspiration, durch die Menschen, die begeistert worden sind von Gott und haben in ihrer Weise, in ihrer Sprache, in ihrer Zeit diese Gedanken Gottes und Visionen Gottes aufgeschrieben und weiter tradiert, weitergereicht. Und es gab auch Menschen, die das noch ein bisschen so in die Lehre gegossen haben, so die Linien ausgearbeitet haben und haben geschaut, was sich wie miteinander verhält. Deswegen predigen wir heute auch nicht so, dass wir ein einziges Wort aus der Bibel nehmen und sagen, so, das ist jetzt das, was Gottes Wille ist. Wir schauen schon die Zusammenhänge und dann leiten wir davon eine Lehre ab oder eine Aussage, die für uns heute relevant ist. Und so haben schon auch die ersten Christen gemacht. Es gab so verschiedene Überlieferungen über das, was Jesus geredet hat, was er getan hat, was die Augenzeugen erlebt haben. Und die vier Evangelien sind entstanden nach und nach. Zunächst gab es einen, danach das zweite, das dritte. Davor gab es noch Fragmente von anderen Abschnitten, die Evangelisten jeweils eingearbeitet haben. Und es liegt nahe, dass nachdem diese Menge von verschiedenen Handschriften, meistens Evangelien, vorlagen, dass bestimmte leitenden Geschwister im Glauben voller des Geistes noch einiges hinzugefügt haben. Es gibt ältere Handschriften, die am Rand noch kurze Bemerkungen machen und das ist auch zum größten Teil in unserer Bibel mit eingeflossen. Obwohl das in der ersten Verfassung eines Evangeliums vielleicht nicht drin steht. Und so ist auch in diesem Text hier. Ich lese uns nochmal die zweite Hälfte des Textes mit den Ergänzungen von solchen Menschen, die etwas später etwas hinzugefügt haben. Und das macht Sinn, weil sie redaktionell und von der Lehre her im Einklang mit dem ganzen Leben und Wirken Jesu gedacht haben und das festgelegt haben, damit Menschen das so auch verstehen. Als seine Jünger Jakobus und Johannes das hörten, sagten sie, Herr, das brauchst du dir doch nicht gefallen zu lassen. Sollen wir befehlen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie vernichtet? Jetzt kommt die Ergänzung. So wie es damals bei Elia der Fall war. Und damit bringen sie eine Korrektur. Wir berufen uns hier, also Verfasser der Schriften machen deutlich, die Jünger haben hier Elia vor Augen, den, der im Sinne Gottes handelt, die auch die Vollmacht haben, Dinge zu bewegen, die großartig sind, die grandios sind, die die Welt wirklich überführen können, überzeugen können. So ist Gott und mit ihm ist nicht zu scherzen. Elia hat das ernst gemeint und richtig deutlich zum Ausdruck gebracht, demonstrativ. Er kämpfte damals gegen die Baalspriester und Propheten und hat deutlich gezeigt, auch mit Feuer vom Himmel, dass Gott zu ihm steht und dass er der Prophet des Höchsten ist. Und um das nochmal zu bekräftigen und richtig einen Strich zu ziehen, vernichtet er durch Mord und Totschlag 450 Baalspropheten, muss in der Konsequenz dann in die Wüste fliehen und erlebt in dieser Wüste eine der schönsten und bewegendsten Begegnungen mit Gott. Wo Gott ihm am Ende sagt, ich bin nicht im Feuer und nicht im Donner. Ich bin ein leises Hauchen, ein Windzug, Ruach, Geist. Windzug, Geist. Ich bin nicht vernichtender. Ich bin nicht heruntermetzender Elia bekommt eine Transformation von seinem Denken, kehrt zurück und entdeckt, da gibt es noch andere Propheten, die in seinem Sinne auch unterwegs sind, aber handeln auch anders. Hier stehen die zwei Jünger und sehen sich als elianische Vertreter der Vollmacht Gottes. Wir könnten das machen, sollen wir? Ja, das wäre das Richtige hier. Und die haben die Vollmacht. Jesus hat sie vorhin, ein paar Verse davor, ausgesandt mit Vollmacht, Dämonen auszutreiben und die Kranken zu heilen. Die kommen zurück und sagen, das funktioniert. Sie könnten das jetzt machen. Herr, sollen wir das? Sie sind vielleicht auf Geschmack gekommen, großartige Dinge zu bewegen, Hauruck-Propheten zu sein. So ist das Reich Gottes, so ist das mit dieser Welt und Gott. Und nicht anders. Wie du mir, so ich dir. Ist doch logisch, oder? Jesus geht darauf nicht ein. Jesus drehte sich zu ihnen. Also, was das für eine Bewegung? Er hört das. Wer da zu ihnen stand, weiß nicht. Aber er dreht sich zu ihnen, sieht sie einfach an. Ich möchte gerne diesen Blick sehen. Den entsetzten Blick eines Lehrers, der so viel vorgelebt hat, der so viel anvertraut hat, eben anvertraut hat, auch die Vollmacht, nicht zum Missbrauch, sondern zum Gebrauch im Reich des Sinnes Gottes. Wie blickt er sie eigentlich jetzt an? Er hätte Jesus an dieser Stelle gesehen. Wir sind so gewohnt, Jesus so sanftmütig, ne? So leise Worte, zart, streichelnd. Ich würde gerne den Blick Jesu an dieser Stelle sehen. Jesus drehte sich um zu ihnen, aber auch deutlich, er nimmt sie wahr, mit dem, wie sie sind, mit dem, was sie wollen. Und er wies sie scharf zurecht. Kennen wir Jesus so nicht? Und da steht das Wort, er schelte sie, er schimpfte sie aus, er wusch ihnen ordentlich den Kopf. Er streichelte sie nicht. Kein bisschen stellte er sie zu ihren guten Absichten, die wohl für ihn gut meinen. Die wollen dann wegen dem, dass sie ihn nicht annehmen, bestrafen. Aber ganz hart. Er schelt sie, schimpft sie aus. So geht's nicht, Leute, mit uns und mit unserem Auftrag in dieser Welt. Und da ergänzen die Schriftsteller, die die Bibel redaktionell ein Stückchen verfeiert haben, in der früheren Zeit, eine schöne Bemerkung. Da heißt es, wisst ihr nicht, wessen Geistes ihr seid? Wisst ihr nicht, wessen Geistes ihr seid? Die da, die Feuer und Flamme auf die Erde geworfen haben, die waren, wie sie waren. Und was Gott zum Flut und so weiter gemacht hat, das ist seine Sache. Wisst ihr nicht, wessen Geist ihr seid jetzt mit mir? Wo ich in dieser Rolle des Retters der Welt eingestiegen bin und euch so alles vorgelebt habe und aus meiner Hand so viel Vollmacht gegeben habe. Wisst ihr nicht, wessen Geistes ihr seid? Beim Menschensohn, denn der Menschensohn ist nicht gekommen, Menschenseelen zu verderben, sondern zu retten. Das ist die klare Antwort Jesu, nachdem er sie ordentlich ausgeschimpft hat. So sehen das die Menschen, die ein Stückchen noch das verfeiert haben, was sie wussten, was Jesus noch zu dem Heiligen Geist gesagt hat, wie er kommt, was er tun wird. Ich finde das so genial. Und damit macht er deutlich, ihr könnt das machen eigentlich. Ja, ihr könntet das machen, wenn ihr wollt. Aber ihr müsst das nicht machen. Ihr könnt euch nebeneinander stellen, das ist die Szene davor, und streiten, wer der Größte im Reich Gottes ist. Das könnt ihr machen. Und das macht ihr auch. Wer von uns, den 12, ist der Größte im Reich Gottes? Jesus dreht sich um, auch an der Stelle, und sagt, hey, hier ist ein Kind. Schaut euch das Kind an. Wer von euch der Erste sein möchte, der Beste, mit den besten Anerkennungen und Verdiensten, der sei wie dieses Kind. Der sei der Letzte. Ihr könnt das machen, ja. Aber ihr müsst das nicht. Ihr seid meine Jünger. Ihr habt eine andere Füllung, ihr habt einen anderen Geist, ihr habt eine andere Erkenntnis, ihr habt eine andere Erleuchtung, damit habt ihr eine andere Freiheit. Und die Freiheit nur dadurch, dass ihr das Alte von euch abtrennen dürft durch mich, der ich für eure Schlechtigkeit, für Sünde, für alles, was in euch Mord und Schlacht verursacht, was ihr auch selber verdient, beseitigt habe. Ihr könnt das machen. Ihr könnt gehen und Ehebruch betreiben. Ihr könnt gehen und den Nachbar fertig machen mit den Worten, die er verdient hat, weil er einfach auf euer Grundstück, was weiß ich, einen Baum herüber mit Ästen wachsen lässt. Ihr könnt euren Arbeitskollegen fertig machen, weil er gestern nicht seine Arbeit zu Ende gebracht hat und ihr heute die Konsequenzen ausbaden müsst. Ihr könnt eure Ehefrau oder euren Ehemann beschimpfen von Tag zu Tag für all das, was er oder was sie euch nicht erbringt, was ihr dringend braucht und beansprucht. Das könnt ihr machen. Das entspricht auch euch Menschen, da seid ihr auch sehr kreativ. Das ist euer Naturell, was euch vom Charakter her gegeben ist, was ihr an Erfahrungen gesammelt habt, was ihr für ein Gerechtigkeitsverständnis angelernt habt. Das könnt ihr ruhig machen. Aber ihr müsst das nicht machen. Und das unterscheidet euch von den anderen Menschen. Ihr könnt sündigen hoch drei. Und sogar noch mit dem Hinweis, Gott ist gnädig, er wird alles vergeben. Und je mehr ich sündige, umso mehr hat Gott die Möglichkeit, seine Gnade zu zeigen, seine Liebe. Wie großartig, wer alles vergibt. Darauf geht Paulus ein. Das könnt ihr machen. Aber denkt daran, das ist völlig daneben. Ihr müsst das nicht machen. Ihr habt eine andere Gesinnung, einen anderen Geist. Und deswegen gibt es eben diesen Pfingsten, wo man nicht nur so ein Stückchen mit dem Heiligen Geist vertraut wird, so mal hier und da, sondern wirklich in Beziehung zum Heiligen Geist gebracht wird. Dass der Heilige Geist die Kirche, die Gemeinde gründet und voll bei ihr und in ihr und durch sie leben und wirken möchte. Und das gilt dir und mir, dass er in unserem Herzen lebt und unsere ganze Persönlichkeit am Ende metamorphieren möchte. Dass wir nicht mehr Raupen sind, sondern Schmetterlinge werden. Dass wir nicht immer abrechnen im Minusbereich, damit wir gut dastehen, sondern dass wir in Plus kommen und von einem anderen Denke her urteilen und vorgehen. In unseren Ehen, in unseren Familien, in unseren Gemeinden, in unseren Schulen und Firmen und wo wir unterwegs sind. Bei unseren Wahlen von Parteien und so weiter. Dass wir von einer anderen Perspektive denken und handeln und damit auch wirklich das Reich Gottes in diese Welt weiterführen. Und das Reich Gottes ist, Leute, nicht etwas Vorprogrammiertes. Du hast kein Programm in der Hand, wie das Reich Gottes läuft. Darauf zielen die Gleichnisse Jesu ab. Es ist immer situativ, immer etwas zwischendurch. Es kommt spontan und plötzlich. Und du bist auf einmal gefragt, wie du reagierst, was du tust. Du kannst dich auf diese Situation nicht vorbereiten. Es sei denn, du bist des Geistes Gottes, des Geistes Jesu, der in dir beständig lebt und wirkt. Und deswegen heißt es in der Bibel, dämpft nicht. Und deswegen habe ich euch vor zwei Gottesdiensten gebetet, betet dafür, dass der Geist in Fülle in euch lebt und euch die Gaben gibt, dass er präsent ist. Und betet nicht nur einfach in einem Gottesdienst und nur ein paar Tage, betet dauerhaft darum, dass der Geist Gottes, der Geist Jesu in euch lebt und wirkt und durch seine Gaben euch fähig macht, eben andere Akzente zu setzen. Ihr könnt alles machen, was andere Menschen machen, was menschlich gerecht ist und folgerichtig und logisch. Aber das müsst ihr nicht. Und ihr könnt auch anders machen, weil in euch der Geist Jesu lebt. Ich würde so sagen, neben unserem Naturell, wie wir sind, wie wir entstanden sind, was uns alles zugewachsen ist, rein menschlich und durch menschliche Prägungen, neben unserem Naturell, wie unsere Natur ist, haben wir von Gott aus ein Spirituell, ein Geisteswesen in uns. Wie Gott uns formt, wie Gott uns sieht, wie Gott sich uns vorgestellt hat, ein Spirituell, vom Spirit, von Geist her. Und das ist unsere Berufung auch, in dieser Welt so zu sein und so die Nachfolger Jesu zu sein. Uns zu einem erfüllten Leben und zu vielen interessanten Überraschungen, wie Gott durch uns wirkt und Menschen zum Zeugnis, dass Gott diese Welt nicht aufgegeben hat und dass Gott diese Welt nicht vernichten, nicht verderben möchte. Selbst Jesus erspart sich das Gericht über die Menschen. Er hätte das mehrmals machen können. Nirgendwo richtet er die Menschen. Nirgendwo vernichtet er die Menschen. Er sagt mehrmals, ich bin gekommen, nicht um zu richten. Selbst die Frau, die gerade am Ehebruch ertappt worden ist, ganz frisch, aus dem Bett gezerrt. Der Mann bleibt, wo er ist. Der hat damit nichts zu tun. Die wird gezerrt in den Tempel zu Jesus und von den Pharisäern vor seine Füße geworfen. Hier, was machst du mit ihr? Unser Gesetz sagt, zu steinigen. Mose hat es gesagt. Und wir haben es bisher so gemacht. Wir Pharisäer, die wir Schriftgelehrten sind, die wir bestens gelehrt worden sind, was richtig ist, was falsch. Und Jesus sitzt und sagt, hey, ich höre das gar nicht, ist dahin. Er schreibt einfach mit dem Finger irgendwo im Sand irgendwas, man weiß nicht was. Und dann sagt er einfach zu ihnen, hey, die drängeln auf ihn, nun, was sollen wir machen? Wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und nach verlassen alle den Tempel, alle, inklusive seiner Jünger. Und er allein und diese Frau sitzen da. Und was sagt er zu ihr? Eigentlich hast du verdient, das, was sie dir gesagt haben. Aber ich bin gekommen, nicht zu verurteilen. Haben sie dich verurteilt? Nein, sagt sie. Dann verurteile ich auch dich nicht. Und in unserem Text, den die Schriftgelehrten, christliche Schriftgelehrten hinzufügen, heißt es, der Menschensohn, der Heiler der Welt, der Retter, ist nicht gekommen, um die Menschenseelen zu verderben, sondern um zu retten. Lieben, und das ist auch das, was wir erleben. Niemand von uns ist durch den Glauben an Jesus Christus verdorben worden. Niemand von uns ist durch den Glauben an Jesus Christus verkrümmt worden. Niemand ist von uns durch den Glauben an Jesus Christus belastet worden. Und niemand wird das erleben, wenn er sich dem Heiligen Geist öffnet, sich mit ihm anfreundet und mit ihm unterwegs ist. In dieser Zweierschaft, in dieser Gemeinschaft, die Jesus damals den Jüngern als Orientierungshilfe gegeben hat. Wir werden vielmehr erleben, dass wir über unsere eigenen Horizonte und über die Möglichkeiten dieser Welt weit hinaus wachsen werden. Auch über die Traditionen und Gepflogenheiten hinaus. Weil nur so baut Gott am Ende seine Gemeinde und sein Reich in dieser Welt. Nicht anhand von unseren Traditionen einzig und allein. Wie wir schon immer waren, so müssen wir bleiben bis zur Ewigkeit. Nein, gerade nicht. Denn der Geist Gottes erfüllt unsere Zeit und unser Leben und bringt zusammen. Was ist der Wille Gottes für diese Zeit? Genauso, was ist der Wille Gottes für dich in der jeweiligen Situation? Und wenn wir das Gebet Jesu, was wir traditionell übrigens beten, einzeln, gemeinsam und mit anderen Kirchen, da bitten wir eben das. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, in deiner Vorstellung, so auch bei uns auf Erden. Und das ist nicht in Stein gemeißelt, das ist immer etwas Neues. Das ist eine Bitte, eine Offenheit, ein Vertrauen. Und ohne Heiligen Geist würde es gar nicht gehen. Deswegen möchte ich gerne euch auch einladen, weiterhin um den Heiligen Geist zu beten, um die Fülle und um konkrete Gaben und vor allem um ein offenes, freies Leben mit ihm. Es wird sich sowas von auszahlen und lohnen. Und zugleich, wenn wir das Gebet beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, dass wir uns dessen bewusst sind, was wir da eigentlich beten. Was uns anvertraut worden ist. und was wir eigentlich in seinem Namen hier in dieser Welt bewirken können. Und das unterscheidet uns von anderen Menschen. Amen.